in der Stadt eingeladen. Verwundert erlebt er die heiße Schlacht am kalten Buffet. Er sieht, wie die feinen Herren sich begierig ihre Teller füllen und einfach zu essen beginnen. Er bedient sich auch, setzt sich zu Tisch und spricht ein Dankgebet. Sein vornehmer Tischnachbar lächelt milde und sagt: Na Bauer, du kommst wohl vom Lande, seid ihr da alle noch so altmodisch und betet bei Tisch? Nein, antwortet der Bauer, alle nicht. Das habe ich mir gedacht. Sicher beten bei euch nur die Alten und Rückständigen, fragte der Mann weiter. Das nicht, meinte der Bauer, ich will es Ihnen erklären. Sehen Sie, ich habe im Stall ein paar Schweine mit vielen Ferkeln. Alle fressen so wie ihr da. Aber was bei uns Mensch ist, dankt seinen Schöpfer für alle guten Gaben. Die Handhabung der Güter ist eine Vorstufe des Lebens. Die Beziehung zum Geber ist das richtige Leben. Was uns Menschen von den Tieren unterscheidet, ist nicht der aufrechte Gang oder vielleicht etwas mehr Verstand, sondern dass wir eine persönliche Beziehung des Dankens zu Gott haben können. Wir Menschen brauchen nicht nur Lebensmittel in der Hand, sondern eine Lebensmitte im Herzen. Soweit eine kleine Geschichte als Einstieg. Und heute geht es ein bisschen ums Beten. 70% der deutschen Bevölkerung, habe ich so ein bisschen nachgeschaut, betet, mehr oder weniger. Eine Umfrage hat das ziemlich genau ermittelt. 28% beten regelmäßig, 22% beten nur beim Besuch einer Kirche, 15% beten mehrmals täglich, 9% beten nur, wenn sie in Not sind, 3% beten nur an hohen Feiertagen und 2% vorm Essen. Am wenigsten wird in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen gebetet. 44% dieser Gruppe betet nie. Es gibt aber erfreulicherweise eine weltweite Gebetskampagne von Jugendlichen in diesem Alter, die ihren Aufruf zum Gebet begründet mit dem Satz: Wir wollen gemeinsam das Gebet neu entdecken und dafür einstehen, dass Gottes Reich gebaut wird. Bis vor kurzem wusste ich nichts von dieser Kampagne, die schon seit dem Jahr 2000 junge Menschen zum Gebet aufruft. Aber mit Interesse las ich dann die Erklärung der Initiatoren. Das heißt, sie mobilisieren Gebet, damit Gemeinschaft, Mission und Gerechtigkeit gelebte Werte im Alltag werden. Die Zeit ist reif, das Zelt neu zu spannen und in die Weite zu ziehen. Gemeinschaft wollen wir aktiv fördern und es begeistert uns, Gebet und Evangelisation zu einem missionalen Lebensstil werden zu lassen. Weder Gebet noch Evangelisation dürfen zu Programmen in unserer Kirche verkommen, sondern sollen zu einem begeisterten Lebensstil werden, der unseren Alltag prägt. Aus diesem Leben heraus erkennen wir, dass unsere Gesellschaft immer mehr von Armut, Ungerechtigkeit und Unwahrheiten durchdrungen wird. Dem wollen wir klar entgegentreten und uns in die Reihen der Organisationen stellen, die sich stark machen, um den Schwachen eine Stimme zu geben, Ungerechtigkeit aufzudecken und die göttliche Nächstenliebe zu leben. Das Rad wollen wir nicht neu erfinden, sondern mit unseren Stärken dienen und freisetzen. Dies ist ein Ruf an die junge Generation, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Diese Aussage hat mich sehr angesprochen, gerade jetzt im Hinblick auf unseren Bahnhofsgottesdienst und überhaupt. Und so nehme ich das jetzt zum Anlass, ein bisschen mit euch über das Beten nachzudenken. Mein erster Gedanke ist, Beten ist ein sehr sensibles Thema. Ich weiß nicht, wie viele Aufforderungen, Anregungen oder Mahnungen zum Beten ihr in eurem Leben schon gehört habt. Ich jedenfalls habe schon viele gehört. Mal waren sie ermutigend, mal liebevoll, befreiend. Aber eher häufig, so scheint mir, waren sie klagend, fordernd oder vorwurfsvoll bedrängend. Mal war es genau der richtige Moment, mal hätte es unpassender nicht sein können. Ich muss auch gestehen, dass Gebetsgemeinschaften in mir Wechselbäder der Gefühle auslösen. Es gab beglückende Erfahrungen, aber nicht selten habe ich mich gefragt, wo ist der Notausgang? Heute weiß ich, das rechte Gebet ist nicht ein Werk, eine Übung, eine fromme Haltung, sondern erst die Bitte des Kindes zum Herzen des Vaters. Darum ist das Gebet also niemals demonstrativ, weder für Gott, noch vor mir selbst, noch vor anderen. Wie gesagt, Beten ist ein sensibles Thema und ich habe noch nie jemanden getroffen, der von sich gesagt hätte, ich bete genug. Eher ist es andersherum. Ja, ich weiß, ich müsste, ich sollte, ich möchte, ich könnte mehr beten, aber wie viele Jahre habe ich doch als Jugendliche Schuldgefühle gehabt? Immer wieder kam das Gefühl auf, ich würde zu wenig beten. Während langer Gebetszeiten schweiften meine Gedanken ab in die Ferne. Plötzlich baten sich Situationen und Probleme vor mir auf. Ich versuchte es mit allem. Mit einer Gebetsdauer, die erst mit dem Schrillen eines Weckers abgebrochen werden durfte. Gebetsleistungen für den Tag, für jeden Tag. Gebet am frühen Morgen, am Mittag, am Abend. Immer blieb dieses flaue Gefühl zurück, wenn ich nicht mehr bete, hat mich Gott nicht mehr lieb, kann er mich nicht segnen. Nie schaffte ich es, meine Gefühle im Gebet zu befriedigen. Nie, bis zu jenem Tag, als ich erkannte, dass es beim Gebet nicht um eine Leistung geht, sondern um das Pflegen einer Beziehung und das Miteinbeziehen Gottes in mein Alltagsleben, in meine Fragen, Unsicherheiten, Freude, Niederlagen, Zweifel und manchmal auch Kämpfe. Ja, Beten ist ein Thema, das wie nur wenige andere dazu geeignet ist, Christen ein schlechtes Gewissen zu machen. Und das ist betrüblich. Denn Beten ist ja kein Leistungskurs. Beten hat ja nichts mit Sollerfüllung zu tun. Beten ist keine Pflichterfüllung. In einem meiner Bücher, in dem Gebete aufgeschrieben sind, habe ich ein altes Pfarrergebet gelesen. Das lautet: Herr, vergib uns unsere schönen Gebete. In Abwandlung dessen könnte man auch sagen: Herr, vergib uns unsere pflichtbewussten Gebete. Oder: Herr, vergib uns unsere widerwilligen Gebete. Oder: Herr, vergib uns unsere scheinfrommen Gebete. Manchmal muss ich eine derartige Bitte aussprechen, um mich an einen anderen Spruch aus dem Buch zu erinnern, der lautet: Beten ist die Zeit, die ich Gott gebe, mich zu verändern. Aus dem Leistungskursgebet will ich lieber ein Vertrauenskursgebet machen. Den bringt mir und den bringt uns Jesu nahe. Dazu habe ich mir den Vers angeschaut oder die Aussage in Matthäus 7, 7-11. Den habe ich jetzt, lese ich euch erst einmal aus der Volksbibel vor, weil ich das so immer so ja, toll finde oder zeitgemäßer. Da steht: Redet mit Gott und bittet ihn um Sachen, es funktioniert. Versucht alle Register zu ziehen, macht euch auf die Socken, dann wird sich eine Lösung ergeben. Wenn einer Gott um etwas bittet, der wird es auch bekommen. Wenn jemand etwas sucht, dann wird er es auch finden. Und wenn jemand eine Frage hat, wird er auch eine Antwort bekommen. Wenn ein Kind seinen Papa um ein Toastbrot bittet, wird er ihm dann ein Stück Blech geben. Und wenn ein Kind einen leckeren Lutscher haben will, wird er ihm dann ein Rattengift andrehen. Also wenn selbst Menschen, die oft so link und brutal sind, ihren Kindern das Beste geben, was sie haben, dann wird der Papa aus dem Himmel euch doch erst recht richtig coole Sachen geben, wenn ihr mal bei ihm anfragen würdet. Und in der guten Nachricht stehen dieselben Verse dann zugeschrieben. Vielleicht, Franz, kannst du das auf die Leinwand werfen und kann das mitlesen. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und den Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Da ist sie wieder, die Aufforderung zum Gebet, auch noch in dreifacher Variation. Bittet, sucht, klopft an. Das ist eindringlich und eigentlich nichts Neues. So haben es andere auch schon formuliert. Sucht den Herrn, redet mit Gott, fordert der Prophet Jesaja seine Volksgenossen auf. Bittet, sucht, klopft an, fragt ihn. In seiner Eindringlichkeit will Jesus nicht bedrängen. Wir müssen nicht um Gottes Willen beten. Gott braucht unsere Gebete nicht. Aber wir brauchen das Atemholen der Seele und diesem Atem holen wir uns bei dem Schöpfergott, von dem uns die Bibel erzählt, dass er uns Menschen das Leben eingehaucht hat. Deshalb ist das Beten eigentlich das Natürlichste der Welt und wird auch überall auf der Welt in allen Religionen und Kulturen gepflegt. Umfragen haben auch schon gezeigt, dass es sogar Menschen gibt, die vorgeben, nicht an Gott zu glauben und trotzdem manchmal beten. Und Mutter Teresa wusste, der Mensch ist von Gott nie weiter entfernt als ein Gebet. Bittet, sucht, klopft an die Tore der Barmherzigkeit und holt euch den Atem, den ihr zum Leben braucht. Gott sei Dank, dass das möglich ist. So eindringlich Jesus also zum Beten auffordert, so klar ist aber auch, dass es hier nicht zu einem Leistungskurs in Sachen Gebet, dass er nicht zu einem Leistungskurs in Sachen Gebet auffordert, sondern zu einem Vertrauenskurs. Bittet, sucht, klopft an. Anders gesagt, wer sich an Gott wendet, wer Gott anspricht, auf den reagiert Gott. Immer. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Darauf will Jesus unseren Blick lenken, auf absolute Erhörungsgewissheit. Die illustriert er mit einem simplen Bild aus dem Alltag. Vers 9 ist Ira. Und wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? Brot und Fisch, alltägliche Lebensmittel in Jesu Umfeld. Fladenbrot und aalförmige Fische haben Ähnlichkeit mit flachen Steinen und einer Schlange. Klar, dass man da genau hinschaut und dem Kind nur das gibt, was es braucht. Dieses Bild ist glasklar. Jeder Zuhörer wird debattenlos zustimmen. Diese Selbstverständlichkeit steigert Jesus aber noch, indem er sagt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Diese Überzeugung ist der Dreh- und Angelpunkt, der Ausgangspunkt seiner ganzen Rede. Das heißt, Gott ist das Maß aller Dinge und aller Väter bzw. Eltern und nicht umgekehrt. Wir Menschen machen zwiespältige Erfahrungen mit unseren Eltern. Ich war mir etliche Jahre nicht mehr ganz sicher, ob mein Vater mich wirklich liebt. Mein Bruder Frank, der schien da ganz klar die Nase vorn zu haben, als sehnlichst herbeigesehnter Bub in der Familie, hat er da die Nase vorn gehabt, glaube ich. Natürlich sind Liebeserfahrungen der Eltern ein Hinweis auf Gottes Liebe, aber sie sind nicht das Maß der Dinge. Auch ihr Versagen ist nicht das Maß der Dinge für das, was wir von Gott erwarten dürfen. Das heißt, Jesus hat nicht von seinem leiblichen Vater Josef auf Gott, seinen Vater im Himmel, geschlossen und gesagt, wenn mein Vater Josef schon so ein toller Vater war, dann muss doch Gott ein noch viel besserer Vater sein. Umgekehrt hat er es gesagt oder gemeint. Weil Gott das Urbild eines Vaters ist, ist er jedem irdischen und leiblichen Vater überlegen. Das Maß der Dinge ist Gott der Vater. Und von dem weiß Jesus, dass er bedingungslos antwortet, wenn er ihn anspricht und in der Stille auf ihn hört. Und zwar jedem. In diese Gewissheit und in diesen Vertrauenskurs will Jesus dich und mich hineinnehmen. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird, wie die Schriftgelehrten sagen, die Tür der Barmherzigkeit geöffnet werden. Das heißt aber auch, nicht das Bitten, Suchen, Anklopfen führt zum Glauben, sprich zum Vertrauen, sondern weil ich Gott glaube, weil ich Gott vertraue, bitte ich Gott, suche ich, klopfe ich an die Tür. Bittet, sucht, klopft an. Das bedeutet für Jesus aber nicht viele Worte machen zu müssen. Er weiß, dass man Gott nicht endlos beknien muss, um gehört zu werden. Er meint nicht, dass wir Gott weichklopfen müssten oder durch Vorleistungen im Stil von denk dran, was wir schon alles Gutes getan haben, gnädig stimmen müssten. Gerade hat er in der Bergpredigt, aus der unser Text heute auch stammt, nämlich gesagt, wir sollten beim Beten nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden gehört, wenn sie viele Worte machen. Der Vater im Himmel wird denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Was ist das Gute, das hier so bedingungslos versprochen wird? In einem Bericht über eine Umfrage unter Schülern in Deutschland zum Thema Beten wurde ein 10-jähriger Grundschüler mit den Worten zitiert: Ich habe oft um gute Noten in der Schule gebetet, aber es hat nichts genützt. Gott meint vielleicht, eine 3 reicht für mich aus. Da sind wir wirklich im wirklichen Leben angekommen. Wird auch Zeit, wird der eine oder andere von euch vielleicht denken. So einfach und ideal ist das mit dem Beten und dem Behören von Gebeten nicht. Dieses Vertrauen, diese Erfüllungsgewissheit habe ich nicht. Sicherlich. Manchmal erlebe ich, dass ich bitte und etwas bekomme, was ich gerade brauche. Aber manchmal auch nicht. Und manchmal finde ich etwas, was mir weiterhilft. Aber manchmal auch nicht, obwohl ich suche und suche. Manchmal öffnet sich eine Tür, tut sich auf wunderbare Weise eine Chance, eine Möglichkeit auf. Aber manchmal auch nicht. Manchmal schließen sich sogar Türen und alles Anklopfen hilft nichts. Dann ist es mir, als ob sich Gott die Ohren zuhält oder vielleicht gerade mit was Wichtigerem beschäftigt ist. Manchmal werde ich den Eindruck nicht los, dass meine Gebete irgendwo im Datennirvana versickern oder sich wie eine Wasserdampfwolke auf dem Weg nach oben auflösen. In der Tat, manche Lebenserfahrung, die wir schon gemacht haben, hintertreibt die Gewissheit über Gottes Zuwendung, blockiert die Gewissheit über Gottes Ansprechbarkeit und Reaktionsvermögen. Es ist verständlicherweise schon mancher Versuch unternommen worden, dieses radikale Gottvertrauen Jesu abzuschwächen, also Jesu unglaubliche Verheißungsgewissheit unseren Erfahrungen anzupassen. Wir haben vielleicht erlebt, dass nicht jede Bitte erhört wird, zumindest nicht in der Weise, wie wir es erwartet hätten und auch nicht zu dem Zeitpunkt, den wir uns wünschten. Ich denke oft daran, wie lange wir auf unser erstes Kind Kerstin warten haben müssen. Wir wurden mit Fragen überschüttet, warum wir denn noch kein Kind hätten. Alles beten, weinen, flehen, ärztliches Bemühen und so weiter half zu diesem Zeitpunkt nicht weiter. Gottes Mühlen mahlen langsam. Er handelt zu seiner Zeit, nicht zu unserer Zeit. Oder wir denken, es muss an mir liegen. Es kommt eben darauf an, wie man betet. Ich habe nicht ernsthaft genug gebetet. Nicht oft genug gebetet, nicht mit den richtigen Worten. Wer nicht findet, hat eben nicht richtig gesucht. Jesus bleibt aber bei seiner Absicht, uns eine bedingungslose Zusage Gottes nahezubringen. Nun mögen unter Umständen diese beiden abschwächenden Wege nicht jede Bitte wird erhört und es muss an mir liegen, hier und da auch einmal zutreffend sein. Aber gleichzeitig verfälschen sie auch eine Aussage, die Jesus in Vers 8 macht. Sie hängt an dem Wörtchen jeder. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Dieses jeder erinnert mich noch an eine dritte Einschränkung, mit dem Jesu Verheißungsgewissheit gelegentlich beschnitten wird. Nämlich, diese Zusage gilt nicht nur richtig Gläubigen. Christen, vielleicht Mennoniten, also irgendwelche Andersgläubigen wie Muslims oder so, die den Willen Gottes, also irgendwelche Andersgläubigen wie Muslims oder sogenannte Nichtgläubigen haben dann keine Chance eigentlich. Das meint man oft. Nur Menschen, die den Willen Gottes tun, finden bei Gott Gehör. Doch das steht erst recht im krassen Widerspruch zur Aussage Jesus. Denn bedingungsloser kann man es ja nicht sagen als in Vers 8. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wie also reimt sich das alles nun zusammen? Diese unglaubliche Erhörungsgewissheit Jesu und unsere realen Gebetserfahrungen. Da möchte ich doch einmal nachfragen. Matthäus, wie war das denn bei Jesus selbst damals?
Naja, lassen wir mal beiseite, dass Jesus als Kleinkind ein Flüchtling war, versteckt und in Sicherheit gebracht als Asylbewerber. Lassen wir auch mal außer Acht, dass er nicht lange vor diesen Worten hier in der Wüste eine ziemliche Durststrecke zurückgelegt hat, dem Bösen ins Auge geschaut hat. Dabei hat er auf seinen persönlichen Vorteil verzichtet, auf seine Bequemlichkeit, auf seine Sicherheit, auf Ehre, schnellen Erfolg und gesellschaftliche Anerkennung. Kurz darauf musste er sich in Sicherheit bringen und verschwand nach Galiläa, als Johannes der Täufer verhaftet worden war. Kaum hatte er seinen Dienst angefangen, seine Botschaft zu verkünden: Ändert euch, Gott will jetzt sein Werk vollenden, seine Herrschaft aufrichten. Er hat massive Konflikte, Probleme. Ganz zu schweigen von dem, was er dann noch in Jerusalem erlebt und erlitten hat. Der Kelch ist nicht an ihm vorübergegangen, worum er Gott, seinem Vater, gebeten hat. Man könnte auch sagen, mit seiner Erhörungsgewissheit ist er eigentlich gescheitert. Andererseits aber, genau dieses Vertrauen an Gott und diese Gewissheit haben ihn aufrecht gehalten. Genau das hat ihm die Kraft gegeben, seinen Weg bis zum bitteren Ende zu gehen. Und deshalb berichte ich ganz am Ende meines Evangeliums, was Gebetserhörung ist, nämlich die Worte des auferstandenen Jesu: Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt.
Danke, Matthäus, für diesen großen Bogen jetzt.
Übrigens, zu dieser Verheißung gehört noch etwas dazu. Ich bin bei euch alle Tage, verknüpft Jesu mit der Aufgabe, Menschen zu Jesu Nachfolgern und Nachfolgerinnen zu machen, indem wir auf Jesu Worte achten, sie ernst nehmen, sie lehren und zu lernen, sie in unserem Leben zu befolgen.
Danke, Matthias. Wenn ich das alles so richtig verstehe, geht es dann darum, unser Gebet zur Tat und unsere Tat zum Gebet zu machen. Jesus will also in diesem Vertrauenskurs Gebet, dass Gottes Name geheiligt werde, auch durch das, wie ich lebe, und dass Gottes Reich komme und sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, auch durch das, wie ich lebe. Dazu gibt es nicht nur in der Bergpredigt vieles zu lesen und zu lernen, aus dem der Text heute ist. Es geht in diesem Vertrauenskurs Gebet um unser tägliches Brot heute, nicht nur um meins, sondern auch um das der anderen Menschen um mich herum. Und es geht darum, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, genauso wie auch wir jemanden vergeben, der uns etwas zuleide getan hat. Und dass wir Versuchungen nicht erliegen, ohne Gott zu leben, sondern wir erlöst werden von dem Bösen. Und das alles, weil Jesus ganz sicher ist: Gott gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wie war das nochmal, was ich vor kurzem von der Aktion der Jugendlichen gelesen habe? Erkennen wir, dass unsere Gesellschaft immer mehr von Armut, Ungerechtigkeit und Unwahrheiten, und ich füge noch hinzu, von Gewalt durchdrungen wird. Dem wollen wir klar entgegentreten und uns in die Reihen der Organisationen stellen, die sich stark machen, um den Schwachen eine Stimme zu geben. Ungerechtigkeit aufzudecken und die göttliche Nächstenliebe zu lieben. Und deshalb beten Sie und wir, damit Gemeinschaft, Mission und Gerechtigkeit geliebte Werte im Alltag werden. Ich wünsche uns allen den Mut und die Zeit, immer wieder unsere Gebete an Gott zu richten, mit ihm zu reden, ihn bitten, mit ihm zu schimpfen, zu weinen, zu klagen und ihm auch zu danken, dass wir ihn kennen dürfen und immer zu ihm kommen und an seine Tür anklopfen dürfen. Und er wird uns bestimmt nicht im Stich lassen, egal was auch passiert. Vertraut darauf, dass alle Bitten, Fürbitten und Dankgebete bei ihm in guten Händen bzw. Ohren sind. Und ich wünsche euch allen und uns allen, dass wir in dem vor uns liegenden neuen Jahr erwarten und vertrauen und glauben können, dass Gott auch Dinge bewirken kann, die auf den ersten Blick unmöglich oder unwahrscheinlich aussehen. Aber wir dürfen vertrauen, dass uns das, was Jesus von uns verlangt, immer zum Besten dienen wird. Am Schluss noch eine kleine Begebenheit, die mir immer wieder vor Augen ist. Hoch oben in den Bergen tummeln sich Hunderte von Skifahrern wahrscheinlich jetzt. Sie genießen den Schnee, die Sonne, die Bewegung und das bunte Treiben. Plötzlich schauen alle auf einen Abfahrer. Ein Vater auf seinen Skien, hinter ihm sein kleiner Junge. Die Arme um die Beine des Vaters geschlungen, sausen sie zu zweit den Hang hinab. Der Junge hält sich fest und jubelt von voller Vergnügen. Gut, Papa, gut, Papa. Der Junge kann die Fahrt weder steuern noch bremsen, aber er hat blindes kindliches Vertrauen in das Gestick und Können seines Vaters. So kann er die rasante Fahrt genießen und dabei voller Freude juchzen. Wenn wir auf der Fahrt unseres Lebens ein solches Vertrauen zu Gott, unserem Vater, haben könnten, er bringt uns ganz sicher ans Ziel. Warum haben wir so viel Angst und machen uns so viele Sorgen, grämen und bekümmern uns? Die Tage werden oft quälend und kümmerlich und die Seelen von Sorgen und Ängsten zermürbt. Aber Gott hat alle Dinge fest in der Hand, auch die Geschichte und Geschicke unseres Lebens. Und je mehr wir mit Gott vertraut werden, desto mehr werden wir ihm vertrauen. Gott, sie sagen, wer dich sucht, der findet dich. Und du selbst sagst das auch in deinem Wort. Seit Jahren bin ich auf der Suche nach dir, immer wieder neu, je nach Lebenssituation. Wenn ich meine, dich endlich gefunden zu haben und dich sogar anderen erklären zu können, entgleitest du mir und zeigst dich von einer mir unbekannten Seite. Mal als der liebende Vater, der mich überschüttet mit Freundlichkeit und Wärme, mal als der Erhabene, der Wert legt auf Distanz. Einmal als der, dem kein menschlicher Abgrund fremd ist und der versteht, dann wieder als der, der mich schlägt und verurteilt. Einmal passt du so gut zu mir und zu meinen Vorstellungen und das nächste Mal stehst du mir als Fremder gegenüber. Es ist anstrengend, dich zu suchen, das Offene und Ungeklärte auszuhalten. Ich möchte aber dranbleiben, um dein Verständnis von Wachstum und Reife in meinem Leben zu begreifen. Es ist gut, auf der Suche zu bleiben, immer wieder bei dir anzukommen, um von Neuem loszugehen in dem Wissen, ich gehe nicht allein. Du gehst mit mir, wenn ich dich suche, weil Suchen die Verheißung des Findens in sich trägt. Du schenkst mir neuen Lebensmut und die Kraft, damit ich zuversichtlich die nächsten Schritte gehen kann. Amen.